Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Also der Red Flag fängt da an, wenn du Insta öffnest.
Okay.
Und da ist der Fluch und Segen in der Bildgebung, dass man tatsächlich, wenn man diese Bildgebung standardisiert und immer gleichmäßig macht, Vorteile darstellen kann, dass eine Therapie funktioniert hat, aber auch eingestehen muss, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Weil eine Simulation impliziert immer die Gefahr, dass das Resultat anders wird. Weil die Gewebequalität beim Patienten anders ist, weil der Knorpel nicht so gut hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face to Face.
Let's talk about aesthetics, einer ganz speziellen Folge, die mal wieder nicht nur zwischen dir, liebe Alexandra, und mir stattfinden wird.
Dir, liebe Franziska.
Denn du warst bei der DDG in Berlin und hast eine ganz besondere Person getroffen, die auch schon sehr lange in der Branche ist. Und nach sehr vielen Rückmeldungen nach der IMCAS-Folge, wo wir über Trends gesprochen haben und unter anderem auch über KI in der ästhetischen Medizin, kam der Wunsch auf, wesentlich mehr zu diesem Thema und auch zu ethischen Hintergründen zu erfahren. Und wen haben wir da jetzt gerade gehört in diesen knackigen Zitaten?
Ja, die Zitate, die wir hier eingespielt haben, stammen von Peter Klar, einem absoluten Experten auf dem Gebiet der Bildgebung, sowohl in der klinischen Dermatologie als auch in der Ästhetik, und Geschäftsführer von einer Firma, die diesen Podcast übrigens nicht sponsert, aber Kenfield Scientific, Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, Schweiz und ich glaube noch etliche andere Länder. Und du hast es genau richtig gesagt. Wir hatten uns ja, als wir uns über die IMCAS-Trends unterhalten haben und du mich gefragt hattest, was ich glaube, was geht, was kommt, was bleibt. Mhm. Nochmal diese Prognose gesagt, was definitiv nie mehr geht, ist KI oder künstliche Intelligenz, AI, in der Ästhetik. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen der Blickwinkel gewesen, unter dem ich mir jetzt dann auf diesem doch sehr viel klinisch-wissenschaftlicher, dermatologisch ausgerichteten Kongress, nämlich der Jahrestagung der DDG, der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, dieses Thema auch nochmal so ein bisschen vorgenommen habe. Und ohne Zweifel ist ja die KI-Unterstützung zum Beispiel in der Hautkrebsvorsorge ein ganz, ganz hilfreiches und wichtiges. Und dazu habe ich mich mit dem Peter Klar unterhalten. Mhm. Aber was wir jetzt heute ja hier nochmal diskutieren, ist diese Frage, die wir uns stellen und die wir auch der Podcast-Folge gegeben haben als Headline und die ich ihm dann auch gestellt habe. Sagt ein Bild mehr als 1000 Worte?
Ja,
da wie wichtig, glaube ich, ist die ästhetische Medizin verknüpft oder die ästhetische Bildgebung verknüpft auch mit der Unterstützung durch künstliche Intelligenz? Und welche Gefahren lauern da auch?
Genau, ihr habt ja sehr kritisch über dieses Thema gesprochen und du hast auch kritische Nachfragen gestellt und Peter Klar sieht die Dinge ja auch sehr klar, muss man sagen, und hat sehr gute Antworten und reflektierte Antworten zu dem Thema gegeben. Aber gehen wir jetzt erstmal ganz zurück zum Ursprung. Noch vor der KI gab es ja schon immer eigentlich Vorher-Nachher-Dokumentation in der Patientenbehandlung. Welche Rolle spielt das bei den ästhetischen Behandlungen für dich jetzt als praktizierende Ärztin?
Eine sehr große, Franziska. Und ich, das ist gut, dass du das so fragst. Ich habe mich da jetzt gar noch nicht so konkret mal zurückerinnert, aber es stimmt natürlich. Wir haben Bilddokumentation von Muttermalen natürlich schon lange vor Bilddokumentation von Linien und Falten gemacht, weil wir einfach schon länger in dem Fach unterwegs sind, als es überhaupt die Behandlungsmöglichkeiten mit Botulinumtoxin für Falten zum Beispiel gibt. Aber die Patienten, die kommen und sich einer ästhetischen Behandlung unterziehen wollen, haben natürlich ein ganz besonderes Interesse daran, sich einmal mit einem objektiven Ist-Zustand auseinanderzusetzen. Das heißt, die sehr standardisierte Dokumentation ist schon mal ein wichtiges Einstiegskriterium, um eine sehr klare Beratung überhaupt zu strukturieren und ganz objektiv Patientinnen und Patienten vorzuschlagen, wo überhaupt welcher Behandlungsbedarf identifiziert werden kann und auch die eigenen Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung aufzuzeigen.
Aber kann man das nicht einfach auch im Face-to-Face-Gespräch, also ja, so wie wir jetzt hier sind, also dass du mir sagst, was du machen würdest, natürlich sehe ich mich dabei nicht, ne? Und ist klar, deshalb das 2D-Bild so wichtig?
Also man kann natürlich auch einen Spiegel hinstellen, ja. Mhm. Es ist ja nicht auch immer für jeden Arzt, jede Ärztin so einfach, wirklich gute, standardisierte Vorher-Nachher-Bilder zu machen. Und ehrlicherweise, da äußert er sich ja dann auch, und da hören wir ja dann nachher auch gerne mal rein, was er dazu sagt. Ich würde es so zusammenfassen, manchmal ist es dann fast besser, gar kein Bild zu machen, als so wenig standardisierte, dass man das vorher und das nachher sowieso nicht vergleichen kann. Ja, dann ist es besser, man stellt zweimal den Spiegel hin. Also deine Frage, ist es zwingend notwendig? Natürlich nicht zwingend, aber es schafft eine sehr gute Gesprächsgrundlage zwischen mir und den Patienten. Und wir wissen dann genau, wir sprechen von dem gleichen Thema. Mhm. Und ich lasse mir dann auch von den Patienten durchaus anhand des Bildes, was wir dann gemeinsam betrachten, was wir vorher gemacht haben, sagen, wenn Sie sich jetzt so sehen, das ist ja anders, als Sie sich morgens im Spiegel sehen, was fällt Ihnen denn auf? Was ist denn
das? Was stört Sie denn?
Ja, ja. Was führt Sie denn jetzt zu mir? Und das ist natürlich auch ein ganz relevantes Kriterium, wenn man sie dann nach mit dem Nachherbild, die Patienten, aber auch ich mich selber als Behandlerin wieder konfrontiere und wir dann kritisch sagen können, okay, wir hatten ja gemeinsam das und das Ziel definiert anhand dieses Vorherbilds. Jetzt schauen wir doch mal, wie nah wir dem schon gekommen sind.
Es ist ja, also aus meiner praktischen Zeit, noch in Klinikszeiten, da habe ich das ganz häufig mitbekommen, dass das Patientengedächtnis so ein bisschen nachlässt, wenn es um Behandlungen geht wie Biostimulation, ja, also wo neues Kollagen gebildet wird. Man sieht sich ja jeden Tag im Spiegel und irgendwann denkt man, hat sich ja gar nichts getan, aber andere denken, wow, sieht die frisch aus. Oder Lippen sind ja auch so ein Thema, ne? Da hatten wir es ja neulich auch mal bei einem Telefonat drüber. Was ist da denn das Problem?
Zu dem ersten Thema, das du jetzt anschneidest, nämlich so diesen subtileren Veränderungen, habe ich ihn ganz konkret gefragt und da können wir ja mal reinhören, was er dazu zu sagen hatte. Ich spreche da jetzt von Hautqualität, die wir ja mit ganz vielen Behandlungen auch ganz gezielt adressieren. Auch dafür gibt es natürlich wunderbare, sehr standardisierte Tools, die erlauben, das Ergebnis einer Laserbehandlung, eines Mikroneedlings, eines Peelings wirklich messbar zu machen.
Genau. Und da brauchen wir unterschiedliche Lichtquellen. Wenn man wirklich diese Kriterien, die du ansprachst, Blutgefäß, was man adressiert
das,
in der ästhetischen Behandlung.
Das, was bei der Kuperose, bei der Rötung der Haut so belastend im Vordergrund steht. Ja.
Oder die Brauntönung, die Pigmentierung, die du mit Therapien.
Pigmentstörungen, genau.
Pigmentstörungen adressierst. Da müssen wir natürlich sehen, wo das vor sich geht. Und dazu braucht man verschiedene Lichtquellen. Da gibt es zum einen die polarisierte Beleuchtung. Polarisierte Beleuchtung verhindert, wenn mit einem polarisierten Blitz geblitzt wird, dass dieser Blitz Reflexionen auf der eventuell leicht öligen Haut zurück zur Kamera reflektiert. Weil eine Reflexion, die auf die Kamera zurücktrifft, weil geblitzt wurde, maskiert, was eventuell unter dieser
Höhen
Reflexion
und Tiefen
ist. Ja. Exakt. Wir wollen ja im Prinzip schauen, wo ist das Pigment, wir wollen sehen, wo ist das Blutgefäß. Also benutzt man polarisierte Blitze oder polarisierte Lichtquellen, die diffuser den Blitz oder das Licht auf der Haut verteilen und somit weniger Reflexion verursachen, sodass das Auge respektive der Sensor der Kamera auch erfassen kann, was unter diesen potenziellen Reflexionen ist, sodass wir Blutgefäß sehen und Pigmentierung sehen. Das, was du mit deiner Therapie adressieren möchtest.
Ist schon sehr technisch, muss man sagen.
Was ist technisch?
Ne? Aber um es, wenn ich es richtig verstanden habe, zusammenzufassen, dieser polarisierte Blitz lässt dann im Bild vor allem die Blutgefäße wie so ein Netz in Rot auf hellem Grund erscheinen. Mhm. Und 8 Wochen nach der zweiten Laserbehandlung lege ich diese Bilder genau nebeneinander oder die Technologie sogar übereinander,
ja,
und misst in Prozent, um wie viel die Rötung zum Beispiel zurückgegangen
genau
ist. Genau,
und da sind wir dann auch in der Bildverarbeitung, in der Ästhetik, wo man dann dem Computer sagt, bitte such nach einem Blutgefäß. Der sucht dann auf diesem Bild nach diesen roten Strukturen, was man vorher antrainiert hat, und kann dann auf einem definierten Areal, einem Messareal, in dem Falle die Haut, sagen, wie viel Prozent an Blutgefäß sehen wir jetzt auf diesem Gesicht. Wenn man dann eine Verlaufskontrolle macht, nach einer Laserbehandlung als Beispiel, kann man auch sehen, wie viel weniger, wenn die Behandlung erfolgreich war, wie viel weniger Blutgefäß ist jetzt präsent.
Und das finde ich gut, dass du das jetzt sagst, wenn die Behandlung erfolgreich war, weil so sehr das für einen Patienten ja ein legitimer Anspruch ist, mal zu sehen, wofür bin ich jetzt hier eigentlich viermal hingelaufen, ist es ja für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium, wo muss ich vielleicht von meinem Therapieplan ein bisschen abweichen oder wo muss ich mal überlegen, die Strategie zu ändern.
Ja.
Wir sehen dann nach 2 oder 3 Sitzungen, dass hier sich noch nicht das in die richtige Richtung bewegt. Dann müssen wir neu denken, dann müssen wir vielleicht eine andere Laserwellenlänge wählen oder lieber doch ein anderes Verfahren. Manchmal wird es ja auch unter Umständen schlechter nach einer Behandlung. Auch das muss man ja dann fairerweise ganz objektiv anerkennen und dokumentieren und da Konsequenzen draus ziehen.
Und da ist der Fluch und Segen in der Bildgebung, dass man tatsächlich, wenn man diese Bildgebung standardisiert und immer gleichmäßig macht, Vorteile darstellen kann, dass eine Therapie funktioniert hat, aber auch eingestehen muss, wenn irgendwas nicht funktioniert hat.
Absolut. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz konkreten Beispiel. Ich sehe das ja täglich. Wir machen diese Bilder ja, wie du weißt, schon als Hobby. Also wir dokumentieren über Jahre sehr standardisiert mit diesen Geräten. Und gar nicht so selten kommen dann Patientinnen, nachdem sie ein halbes Jahr lang viele kleinschrittige ästhetische Behandlungen machen lassen haben und sagen, ich weiß nicht, hat das jetzt wirklich schon so viel gebracht? Oder also, ich werde gar nicht so angesprochen, dass ich was gemacht habe, abgesehen davon, dass ich oft dann frage, möchten Sie denn angesprochen werden? Wollen ja die wenigsten. Aber dann Patientinnen diese Reise bebildert nochmal zu zeigen, führt in 99,99% der Fälle zu diesem, oh, wow, das hatte ich ganz vergessen, wo wir eigentlich mit der Reise gestartet hatten.
Und da sagt ein Bild mehr als 1000 Worte.
Und da sagt ein Bild viel mehr als 1000 Worte.
Ja, und genau das war es, Alexandra, wo wir eingangs auch schon drüber gesprochen haben. Man vergisst so schnell, was alles Tolles passiert ist und wünscht sich dann vielleicht Dinge, die gar nicht wünschenswert sind. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es, weg von der normalen Vorher-Nachher-Fotografie gibt es ja tolle neue Technologien, die so ein bisschen Fluch und Segen zugleich sind. Stichwort Simulation von Ergebnissen. Also ich kann ja heutzutage mit einem Gerät, auch 3D, simulieren, wie ich nach meiner Behandlung aussehen werde. Da sehe ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so ein paar kleinere oder größere Stolpersteine. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ein Behandlungsergebnis simulierst, aber gar nicht in der Lage dazu bist, das richtig zu behandeln. Da gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Arzt, der diese Fähigkeit nicht besitzt. Das führt ja nur zu Frustration auf beiden Seiten, oder wie siehst du das?
Absolut, ganz klar. Nicht nur das, also worauf du ansprichst, ist, dass man mit diesen Tools so tun kann, als könnte man das Nachher-Ergebnis schon dem Patienten als Bild
so
mitgeben.
So wird es sein, genau so werden sie
aussehen. Sie herausgehen. Ja. Und das geht ja so weit, du kannst mit diesen Tools nicht nur in den Grenzen deiner eigenen Möglichkeiten simulieren, sondern du kannst vollkommen unrealistische Ergebnisse da produzieren. Dem sind da überhaupt keine
Grenzen gesetzt.
Ja. Das heißt, an der Stelle ist es natürlich ausschließlich der Verantwortung und der Sorgfaltspflicht des verwendenden Arztes unterworfen. Wie gut das überhaupt zum Einsatz kommt. Ganz ehrlich, ich mach's gar nicht. Möchtest du beim Friseur sehen, wie du vielleicht mit grünen Haaren aussehen könntest oder mit Locken?
Schon. Es gibt ja auch so mittlerweile so Apps, die das machen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja, also wo man das ist ja was Spielerisches, ne? Und aber in jedem Spiel steckt auch so ein bisschen Ernst, wenn es darum geht, mich oder dich oder unsere Hörerinnen und Hörer zu beeinflussen. Und wir sind ja alle beeinflussbar. Ich sage immer, wenn jemand auf so einen billigen Marketing-Trick reinfällt, sage ich immer, du Opfer. So aus Spaß einfach, ne?
Ja, ja.
Aber letztlich sind wir ja alle so ein bisschen Opfer, vor allem wir, die wir in dieser Branche auch arbeiten, ne? Weil wir haben ja auch das Bedürfnis, dann das ein oder andere auszuprobieren, weil an dem sieht es so toll aus. Oder in der Broschüre habe ich Vorher-Nachher-Bilder gesehen, da sind wir wieder bei Vorher-Nachher-Bildern, von denen ich aber nicht weiß, ob die vielleicht irgendwie doch bearbeitet wurden. Und bei diesem Ergebnis, bei der Ergebnissimulation stelle ich mir das im Gesicht sehr, sehr schwierig vor, weil du ja nicht die Anatomie, also die Mimik sehen kannst auch. Weil manchmal ist vielleicht ein Filler an der falschen Stelle gespritzt oder auch Botulinumtoxin, der Mimik nicht zuträglich und plötzlich sieht man ganz anders aus.
Das ist in ein der Punkt. Bewegung. Und das sagt er ja dann auch, da hören wir ja gleich rein. Und es ist auch nicht jedes biologische System, sprich Gesicht, sprich Haut, reagiert vorhersagbar gleich. Deine Mittelgesichtskontur reagiert vielleicht auf 2 Milliliter implantierte Hyaluronsäure anders als meine.
Aber da frage ich dich jetzt mal als Patientin. Dann ist doch das Zusammenspiel von fachlicher Kompetenz, also quasi dich als Ärztin, die das alles sehen kann und beurteilen kann, und einer Ergebnissimulation vielleicht ja gar nicht so schlecht.
Trotzdem finde ich es schwierig, weil es eine Pseudo-Objektivität vorgaukelt. Und die gibt es in dem System, in dem biologischen, lebendigen System einfach nicht. Das ist anders als die Stellung, die X- oder O-Beinstellung, die durch eine wirklich sehr mechanische Operation, ohne dass ich jetzt die Kunst der Unfallchirurgen da schmälern will, aber ich glaube, das lässt sich in Winkeln einfach viel besser messen und vorhersagen, als das, was mit einem Filler.
Hat ja auch was mit Funktionalität zu tun, ne?
Und ja, das, und in unseren Lippen, also Lippen sind auch ein gutes Beispiel. Es gibt manchmal Behandlungsszenarien, in denen ich selber merkt, das gibt's doch gar nicht. Warum bekomme ich diese Lippe nicht so hin, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es auch der Patientin gerne versprechen würde? Das ergibt sich dann in dem biologischen System.
Und dann hast du im Umkehrschluss natürlich das Problem, wenn ihr vorher die mega Traumlippen für die Patientin simuliert habt und du das nicht so schaffst, weil das Gewebe einfach anders reagiert, weil vielleicht auch schon eine Vernarbung vorliegt, weil zu viel vorher schon gespritzt wurde. So, kann ja alles sein, das sieht man ja erstmal nicht. Ne? Dann gibt es Theater, oder?
Aber zu Recht auch. Ich wäre ja dann auch enttäuscht, wenn ich mich in die Lage der Patientin versetze. Für mich wäre das auch eine Katastrophe. Ich finde, da ist dann wirklich die Enttäuschung auf beiden Seiten. Und dann ist es sehr da ist es sehr viel Frust, aber dann ist es einfach fairer und transparenter, wenn man zwar ein gutes, standardisiertes Vorherbild macht, aber auf jegliche Simulation verzichtet. Das ist genau das, was Peter Klar auch sagt. Da können wir mal reinhören. Ein wichtiger Punkt, aber den ich dir nicht ersparen möchte. Viele dieser Geräte, auch die Firma Canfield anbietet, haben ja integriert auch Technologie oder Tools, mit denen man schon ein mögliches Behandlungsergebnis simulieren kann. Also machen wir es jetzt mal konkret. Patientin kommt mit dem Bedürfnis, die Nase zu korrigieren, weil ein Nasenhöcker. Das ist ja mal so eine ganz klare geometrische Zielgröße. Ja.
Auch da wieder ganz viel Licht und Schatten, weil Nase ist ein prominentes Objekt in unserem Gesicht. Dementsprechend nutzen viele plastische Chirurgen 3D-Technologie. Das ist eine Kamera oder mehrere Kameras kombiniert, die von einem Gesicht ein Bild machen und somit ein Punktegitter dieses Gesichtes messen können. Da wird dann im Prinzip eine Fotografie draufgelegt, sodass man sein eigenes Gesicht in einer 3D-artigen Form sieht. Und dieses 3D-Gitter, das sind ganz viele kleine Messpunkte, woraus sich das Gesicht dann zusammensetzt. Das kann man dann theoretisch verschieben. Das heißt, da kann man dann diese zusammenhängenden Punkte der Nasenspitze
anheben. Dann könnte man die Nasenspitze so ein bisschen anheben, den Höcker ein bisschen begradigen und der Patientin, dem Patienten zeigen, so werden sie, könnten sie aussehen, wenn sie die und die Behandlung jetzt
man
bei mir
kann
machen
die
lassen.
Pinocchio-artig nach vorne ziehen, was dann natürlich ein völlig unerreichbares Ergebnis ist. Das heißt, derjenige, der dem Patienten ein Resultat projizieren möchte, muss eine enorme Erfahrung haben.
Ja, und auch Seriosität muss man ja dazu auch an den Tag legen. Ne?
Weil eine Simulation impliziert immer die Gefahr, dass das Resultat anders wird. Weil die Gewebequalität beim Patienten anders ist, weil der Knorpel nicht so gut heilt.
Weil der Behandler vielleicht doch nicht so gut ist, wie er meint zu sein. Oder schlechter als das KI-Tool, das Ergebnis.
Also wir als Hersteller können simulieren, sagen aber ganz klar, kenne deine Fähigkeiten, kenne deinen Patienten. Und dann kannst du das ganz subtil dem Patienten visualisieren. Wir haben immer die Disclaimer, also einen Schriftzug in dem Bild, das ist eine Simulation. Das tatsächliche Ergebnis
kann
immer abweichen. Und das sollte man dem Patienten auch immer kommunizieren.
Ja, ist alles sehr einleuchtend und auch sehr, sehr reflektiert die Sichtweise für jemanden, der ja eigentlich auf der anderen Seite steht, nämlich der Industrieseite. Das finde ich sehr erfrischend, muss ich sagen. Was wir jetzt in diesem ganzen Spiel noch gar nicht erwähnt haben und womit wir uns ja mehrfach täglich auseinandersetzen, ist Bildgebung und Bildbearbeitung in den sozialen Medien. Sprich, woher weiß ich, dass bei Instagram, TikTok, Facebook die Bilder nicht bearbeitet wurden, die mir da gezeigt werden. Ich weiß, es gibt ja Urteile zu Vorher-Nachher-Bildern, die dürfen nicht mehr gezeigt werden, aber die gelten dann ja immer erstmal nur fürs Bundesland, bis es dann irgendwann übergreifend ist, weil es in meinetwegen 5 Bundesländern Urteile dazu gibt und dann sagt man, okay, gut, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig, weil ich sehe immer noch so viele Ärzte, die das machen. Aber woher weiß ich denn, dass ein Arzt diese Bilder nicht bearbeitet hat? Das kann doch jeder mittlerweile mit irgendwelchen Apps, die noch nicht mal zahlungspflichtig sind.
Genau das habe ich ihn auch gefragt. Und da hat er ganz glasklare Meinung auch dazu gehabt. Und ich bin auch weitergegangen und habe ihn gefragt, ob diese Regulation, die du angesprochen hast, gerade dir sinnvoll ist, dass es eben nicht mehr erlaubt ist, als Ärztin, Arzt in der Ästhetik Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen, weil es ja auch wirklich ein Versprechen abgibt, von dem ein Patient ableiten könnte, auf sich selber rückzuschließen, was für ein Resultat er bekommt, das ist einfach unlauter. Auch dazu hat er sich sehr klar geäußert. Ich hatte ihn gefragt, ob vielleicht diese Regulation überflüssig wird, weil man sowieso gar keinem Bild mehr glaubt, was einem auf Social Media gezeigt wird. Und da können wir dann mal reinhören, wie eindeutig er die Fragen beantwortet.
Also der Red Flag fängt da an, wenn du Insta öffnest.
Okay.
Im Normalfall.
Also glaube keinem Insta-Bild?
Also da bin ich zu wenig Spezialist, was die sozialen Medien angeht, aber
da bist du zu sehr Bildgebungsspezialist.
Da bin ich zu sehr geprägt aus der Richtung der klinischen Studien, wo wir extreme Maßnahmen machen.
Super akkurat
zu arbeiten, super standardisiert.
Super echt.
Genau. Und Maßhaltigkeit darzustellen, Validierung darzustellen der Messtechniken, die wir haben, als dass ich nicht sagen kann, Insta hat per se aufgrund der Smartphone-Aktivität, und da kommen wir wieder an den Beginn des Gesprächs, die Bilder sind automatisch schöner gemacht.
Jetzt will man ja vielleicht, wenn man früher sich diese Vorher-Nachher angeguckt hat, auch besonders nicht schöne Ausgangsbefunde besonders gelungenen Nachherbildern gegenüberstellen. Es ist klar, warum das jetzt reguliert wurde, weil das verspricht ja etwas, was selten überhaupt irgendwie realistisch war und ist und damit ein Heilversprechen ausgesprochen wird, was nicht gehalten werden kann. Ist so eine Regulation überhaupt noch notwendig oder glaubt sowieso keiner mehr einem Instagram-Bild? Das ist das eine. Und wie wichtig ist es, dass jegliche Form von KI-Unterstützung dann wirklich deklariert werden muss? Also wenn ich jetzt irgendwelche Verfahren zeige, und da ist Instagram ja jetzt speziell auch schon ziemlich weit vorne, muss man ja angeben, ob hier KI-Unterstützung reingespielt hat.
Ich bin da ganz klar für. Wir müssen als Hersteller nachweisen, dass unsere Messmethode absolut präzise ist oder in der Maßhaltigkeit präzise ist. Dementsprechend müssen wir relativ viel Aufwand betreiben, zu validieren, dass die Bilder nicht manipuliert sind. Genauso möchte ich natürlich auch eine klare Indikation, ein klares Label haben, dieses Bild wurde angepasst. Also das impliziert für mich die Fairness.
Fair enough. Ja, fair enough. Wenn es darum geht, dass ich mich als zukünftige Patientin für etwas entscheide, dann muss ich wissen, wenn mir schon Vorher-Nachher-Bilder gezeigt werden, sind die tatsächlich nach den Regeln des ethischen Kompass entstanden oder nicht. Ne?
Ethischer Kompass, das ist ein ganz tolles und auch sehr, sehr wichtiges Stichwort im Sinne der Bildbearbeitung, Kennzeichnung, Kennzeichnungspflicht. Es gibt ja die großen Fachgesellschaften, die sich eigentlich nur mit der plastischen und ästhetischen Chirurgie auseinandersetzen, wo man ja meinen mag, die verdienen ja da ihr Geld mit, ne? Also dass die Patienten kommen und Wünsche haben, aber die machen sich auch stark für eine Kennzeichnungspflicht von eben digital bearbeiten, Bildmaterial, aber auch nicht nur vorher, nachher. Also das, darum geht es gar nicht, sondern diese permanente Vorgaukelung von Schönheitsidealen, die es in der Realität so gar nicht gibt. Und ich glaube, dass die KI und dann schließt sich wieder der Kreis zu KI und Tools, die es mittlerweile gibt, dass es uns die KI gar nicht mehr möglich macht, objektiv über irgendwas urteilen zu können, weil wir Wahrheit von falsch gar nicht mehr unterscheiden.
Ganz genau. Da sind inzwischen die Grenzen so verschwimmend und so fließend. Und das macht ja auch etwas mit unserer Wahrnehmung.
Ja, wenn man jetzt nur mal zum Beispiel seinen Feed öffnet und dann sieht man ein Video zum Beispiel von einer Robbe, die im Maul eines Hais steckt und guckt aber nicht richtig hin. Also da gibt es ja ganz abstruse Videos auch mittlerweile. Und da sieht man AI irgendwo unten in den Hashtags. Also ich gucke ja bei sowas dann immer genauer hin, weil
ganz
das
genau
bleibt ja hängen.
Da bräuchtest du, Franziska, jetzt vielleicht auch nicht den Hinweis, dass das ein Deepfake ist. Da wärst du vielleicht auch selber drauf gekommen. Aber bei, jetzt wieder der Begriff subtil, bei einfach cleverer gemachten Fakes.
Ja, absolut. Das war jetzt ein überspitztes
Beispiel. Fällt man natürlich
Beispiel,
auch leichter drauf rein.
Ja, klar. Und das ist ja so einfach, gerade wenn es darum geht, jemanden im Sinne von Schönheitsidealen zu triggern oder zu beeinflussen. Und ich glaube, das wird noch ganz, ganz gefährlich. Und ihr habt auch über Tools gesprochen, die sich auf dem Markt befinden. Es geht um Apps und da gibt es ja mittlerweile mehrere, die sich auch KI bedienen, um dir selbst als Userin zu sagen, was du nicht besser machen kannst an dir.
Dazu habe ich ihn auch gefragt. Und auch dazu hat er eine ziemlich klare Aussage getroffen. Das waren ja oder sind Startups und Firmen, die, das war das, was mich vor allem interessiert hat, ja einen Algorithmus vorher schon trainiert haben müssen und füttern müssen mit bestimmten Merkmalen.
Man kann ja nicht bei null anfangen.
Man kann nicht bei null anfangen. Und dass diese Systeme müssen trainiert werden, da war dann die Firma Canfield, bei der Peter Clark Geschäftsführer ist, eben auch maßgeblich beteiligt, weil die natürlich die technischen Tools dazu beisteuern und die technischen Möglichkeiten, hat er aber dann auch in sehr guten, kritischen Kontext gesetzt, wie ich fand.
Da hören wir mal rein.
Hast du, um das jetzt nochmal so als Ausblick zu formulieren, das Gefühl, dass diese Programme, die jetzt zunehmend in der Ästhetik auch vorgestellt werden, da gibt es ja viele Startups, ich hatte das in unserer Podcast-Folge Top Trends 2025, was habe ich von der Imcas mitgebracht, ja schon mal so angeteasert, da gibt es dann Programme, die erlauben einem Patienten, die reinkommen und sagen so, sie wollen generell jetzt ein bisschen was im Anti-Aging-Bereich machen, da werden dann Programme quasi zugrunde gelegt, die einen Behandlungsbedarf identifizieren. Also die, ich will jetzt extra nicht von Defiziten reden, aber die sagen so, hier könnten die Wangenknochen ein bisschen höher, hier könnte die Nasenspitze ein bisschen angehoben, die Lippen ein bisschen proportionierter volumisiert werden und das Kinn muss noch ein bisschen mehr nach vorne, die Jawline noch etwas definiert. Das ist auf den ersten Blick, ja, kann das vielleicht interessant oder verlockend sein, aber es ist ja schon auch ein bisschen beängstigend. Generieren wir da so eine Generation von uniformen Gesichtern? Liegt da auch so ein allgemeines Schönheitsideal zugrunde, was diese Algorithmen überhaupt füttert?
Haben wir noch 2 Stunden, dann könnten wir mit dem philosophischen Teil
dürfen
beginnen.
Dürfen wir dich dazu vielleicht mal zu einer neuen Podcast-Folge einladen, aber einfach nur so kurz deine Einschätzung dazu und auch so ein bisschen deine Prognose, wird sich das wieder verlaufen? Ist das nur so eine?
Ich mache mal einen Brückenschluss zu dem Beginn dieses Podcasts, wo ich über einen Bias berichtet habe.
Der sich immer weiter in eine Richtung entwickelt.
Die Tendenz oder der Fehler, der sich immer in eine Richtung entwickelt. Und da ist die Frage, was ist wahrgenommene Schönheit? Da sollte man sich auf jeden Fall eure letzte Podcast-Folge nochmal anhören, wo deine Schwester auch nochmal ganz klar auf diese Punkte referiert hat. Programme, die das Gesicht anpassen, um es schön wirken zu lassen, haben per se einen Bias.
Okay, ja klar, sind tendenziös. Ja.
Sind tendenziös, sind auf ganz eng definierte Ethnien, das Lippenbeispiel deiner Schwester, Lippenreduktion bei dunkleren Hauttypen, Lippenvolumenergänzung bei hellen Hauttypen Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig zu sagen, ich kann das gut heißen, dass mit KI Schönheit projiziert wird.
Ich finde es regelrecht schrecklich. Mir macht es Angst, die Vorstellung, weil es ja wirklich eine Gleichförmigkeit von Gesichtern dann irgendwann generiert. Die beruhen ja, wenn ich das richtig mal so ein bisschen grob mir angeguckt habe, darauf, dass da Vermessungen erstmal durch diese Tools vorgenommen werden.
Genau.
Und dann eben die Proportionen im Vergleich zu einer altersvergleichbaren Referenzgruppe gesetzt werden, oder?
Nicht nur Alter, wie gesagt, auch alle anderen Herkunft, bisher genannten Kriterien. Und da gibt es den goldenen Schnitt, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man Schönheit misst. Die Wirkung eines Gesichtes, wirkt man
streng,
selbstbewusst, oder? Wirkt man streng, wirkt man müde. Das sind auch Kriterien, die herangezogen werden, um solche Algorithmen zu trainieren. Da sind wir selber dran beteiligt gewesen, weil wir natürlich Messmethoden zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, mein kritisches Wort geht in die Richtung, dass man schauen muss, wie das Bias eines jeweiligen Algorithmus aussieht, um eine natürliche Wirkung zu erzielen und keine Overpromising oder keine Manipulation der Patienten impliziert.
Ja.
Und das sehen wir auch wieder referierend auf eure letzte Podcast-Folge in den sozialen Medien. So viel Manipulation, und es ist ja auch schon mit Evidenz belegt, dass die Jugend, die die sozialen Medien in der Form verwendet, schon auch ein für unsere Generation verschobenes Schönheitsempfinden hat.
Ja, das haben wir ja von Patricia sehr explizit gehört in der Folge. Wir sind da wesentlicher Teil der Evolution. Evolution hat nicht nur vor uns stattgefunden, sondern wir sind Evolution, und wir treiben natürlich die Wahrnehmung von Attraktivität selber durch unser Handeln und diese Konfrontation mit einer Vielzahl von gemachten Gesichtern.
Genau.
Du hast es auf den Punkt gebracht, Alexandra. Jeder muss sich dessen bewusst sein, der solche Tools benutzt. Aber die Problematik liegt ja darin, dass sich nicht jeder bewusst ist, dass jeder das für seine Realität hält in diesem Moment. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass solche Gespräche wie zwischen Peter Klar und dir immer häufiger stattfinden in der Öffentlichkeit, dass der Diskurs die Leute wachrüttelt. Und nur so schafft man eine Sensibilität für dieses Thema zu erlangen. Ne?
Ja, und das, was du vorhin erwähnt hast, dass die großen Fachgesellschaften auch der Fachgruppen, die eigentlich davon leben und die davon eigentlich profitieren könnten, mit solchen Bildern zu spielen, dass die da so seriös und aktiv sind, dem Ganzen auch einen Kompass quasi geben zu wollen.
Denen geht es nämlich genauso wie dir, liebe Alexandra. Die sitzen nämlich auch da, haben eine Patientin oder einen Patienten in ihrer Beratung, wo sie sagen, ich kann an diesem Menschen ethisch seinen Behandlungswunsch nicht durchführen. Ja, also die müssen dann quasi sehr hart daran arbeiten, ihn irgendwie davon abzubringen, weil es einfach auch schon an Dysmorphophobie, das ist ja eine Körperwahrnehmungsstörung, grenzt. Und diese Patienten muss man vor sich selbst schützen. Und keiner von euch hat sicherlich Lust, diese armen, vor allem überwiegend auch jüngeren Menschen bei sich aufzufangen und ihnen zu sagen, pass mal auf, das ist nicht gut für dich, weil die gehen raus und gehen um die Ecke und kriegen das vielleicht woanders von einem Arzt, der nicht so denkt.
Natürlich, und da spielt eben Social Media eine ganz fatale Rolle, weil die in einer jungen Zielgruppe, die hast du ja gerade auch ausdrücklich angesprochen, besonders fruchtbaren Boden finden. Die nutzen diese sozialen Medien viel mehr.
Auch die Unsicherheit der jungen Menschen.
Und sie sind in einer zu prägenderen Phase, also in einer viel vulnerableren Lebensphase, wie wir sagen, in denen sie selber noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen, und dann durch solche Beispiele natürlich sehr schnell in eine Richtung gedrängt
werden. Wobei das natürlich nicht heißen soll, dass nicht auch ich als Mit-40erin davor gefeit bin, beeinflusst zu werden. Also wir sind zwar sehr gut aufgeklärt auch über dieses Thema, aber ich merke das ja selbst auch, wie in mir dann plötzlich Wünsche wachsen, die eigentlich totaler Quatsch sind. Also man muss ja nicht immer irgendwie was machen, um dann doch juventiver auszusehen oder so. Also jugendlicher.
Ja, ja.
Jetzt habe ich ein Fremdwort verwendet.
Ja, ja, das ist tatsächlich eine schmale Gratwanderung. Und da muss man versuchen, auch immer dazu zu ermutigen, gerade die Jüngeren, sich mal in den Spiegel zu gucken und ihre eigene Attraktivität und Schönheit auch mal wieder zu erkennen.
Deshalb schätze ich dich unter anderem nicht nur als sehr freundschaftlich verbundene Weggefährtin, sondern
Freundin.
Als Freundin, ja,
danke.
Genau. Ich wollte es blumig umschreiben. Als
umgekehrt
Freundin sehr,
auch.
Aber auch als befreundete Ärztin, weil du, also egal, ob wir befreundet sind oder nicht, ich weiß bei dir, du wärst immer ehrlich zu mir und würdest sagen, nee, lass mal lieber, mach mal vorsichtig. Und genau so muss es auch sein. Und Peter Klar hat, glaube ich, auch klare letzte Worte.
Hat er. Hören wir uns an, oder?
KI in der Medizin hat einen ganz, ganz klaren Vorteil als Zweitmeinung, als Unterstützung, um die eben besprochenen Probleme zu adressieren. Regulatorisch bin ich fest der Ansicht, dass KI reguliert werden muss. Sie muss kontrollierbar bleiben. Und in der Ästhetik ist es schwierig, das zu regulieren, aber da ist es die Verantwortlichkeit der Behandler, das so zu prägen, den Markt so zu prägen, dass es zu uns Patienten dann auch passt.
Ja, das hat er natürlich super auf den Punkt gebracht und es ist genau so, es darf nicht umgekehrt sein. Die KI müssen wir uns in jeglicher positiven Form zunutze machen und auch für unsere Patienten zur Objektivierung und Standardisierung heranziehen können. Aber wir dürfen als Behandlerinnen und behandelnde Ärzte uns auf gar keinen Fall zu Erfüllungsgehilfinnen von durch KI-Unterstützung generierten absurden Erwartungen machen.
Weil das ist nämlich genau das, was KI nicht kann. KI fehlt die Empathie für den Patienten und der Blick auf den lebenden Menschen.
Und da kommen wir jetzt auf uns beide und auch irgendwie der Spaß, oder, Franziska?
Ja, ich glaube, KI lacht selten.
Eben. Ich habe sie auch noch nicht lachen sehen oder hören.
Nein. Wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran. Also es wird uns ja jetzt, es geht ja nicht mehr weg. Also das hast du ja auch eingangs gesagt, es wird ja immer da bleiben. Und wir müssen das beobachten und gucken, wo fängt der Spaß an und wo hört er auf.
Macht es dir Angst, Franziska?
In der ästhetischen Medizin erstmal nicht, muss
mir auch
ich sagen,
nicht.
Weil da kann es ja auch viel Gutes tun.
Ja.
Da wird es ja auch noch eine Folge geben, sag mal, Thema Hautkrebs. Also da ist KI natürlich Gold wert, weil es doch vielleicht das eine oder andere sehen könnte, was der Arzt jetzt nicht sehen kann.
Unbedingt. Und dazu habe ich ja auch mit Peter Klar gesprochen. Das werden wir dann auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Ohren kommen lassen. Da hat er auch sehr interessante und wichtige Inputs dazu.
Aber so generell ist KI schon ein Thema. Also auch gerade, wenn dann Meldungen aufploppen, dass die KI sich so weit entwickelt, dass sie sich selbst nicht mehr abschalten lässt, sondern sich dann reproduziert. Puh, also da muss ich sagen, da müssen wir mal gucken, wohin die Reise geht. Nichtsdestotrotz kann KI auch den Alltag oder das alltägliche Arbeiten sehr erleichtern. Aber man muss schon noch mal drüber gucken. Also das ist ja eigentlich auch gut, dass die KI noch nicht alles kann.
Absolut. Halten wir es doch bei dem Wort. Es bleibt spannend.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.